Das Wort Gottes sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Möchtest du, dass Gott sich dir naht? Und was bedeutet das, dass Gott sich dir nahen will oder dass er es tut? Wenn Gott sich dir naht, dann kommt er ganz sicher nicht mit leeren Händen. Und selbst wenn er mit leeren Händen käme, seine Gegenwart alleine würde dich schon bereichern. Aber Gott ist ein Gesamtpaket. Du kannst Gott nicht trennen von dem, was er ist und von dem, was er hat. Gott ist nicht jemand, wenn er bei dir einzieht in deinem Leben, wenn du ihn einlädst, in dein Leben zu kommen, dann kommt er nicht nur erst mit einem Koffer und sagt, ja, ich schaue mir mal an, ob das hier überhaupt geht, ob ich das überhaupt ertrage auf Dauer. Sondern wenn Gott kommt in dein Leben, dann kommt er mit seiner ganzen Bagage, in Anführungszeichen. Dann kommt er mit allem, was er hat, mit seinem ganzen Mobiliar. Du fragst dich, ja, wo ist das denn alles? Es ist in Form von Verheißungen und geistlichen Segnungen für dich da in der Himmelswelt, in die du versetzt worden bist, indem du mit Christus auferweckt worden bist. Ja, das ist mir zu wenig real, Pastor Manfred, weil du zu wenig im Wort Gottes bist, weil du es noch nicht gesehen hast im Wort. Aber je mehr du es siehst im Wort, desto realer wird es. Ich sage euch, man kann von unsichtbaren Dingen so überzeugt sein, wie wenn man sie bereits vor sich sehen würde. Und ich will jetzt nicht wieder das Beispiel mit dem Eiffelturm bemühen, von dem wir alle überzeugt sind, dass er existiert. Glaubst du, dass im Moment in Paris der Eiffelturm steht? Siehst du ihn? Du hast nicht mal eine Postkarte von ihm vor dir. Du hast nicht einmal einen Schlüsselanhänger mit Eiffelturm dabei, höchstwahrscheinlich. Und trotzdem bist du felsenfest überzeugt, dass da in Paris so ein Turm steht namens Eiffelturm. Wie erkennt man seine Berufung? Wenn wir von Berufung sprechen, und das haben wir die letzten paar Wochen getan, dann reden wir auch eigentlich wieder von etwas, das nicht sichtbar ist. Wir reden von etwas, das im Unsichtbaren veranlagt ist, vorhanden ist für dich, das Gott geplant hat, noch vor Grundlegung der Welt, das er in dich schon hineingelegt hat, vom Mutterleib an, aber du siehst es nicht. Du kannst es nicht dingfest machen, du könntest nicht sagen, hier habe ich ein Papier, hier habe ich ein Diplom, das besagt, dass Gott mich berufen hat. Natürlich, du kannst dich auf die Verheißungen stellen, aber du hast nichts Handfestes im menschlichen Sinne, im weltlichen Sinne. Deswegen ist unser Weg in unsere Berufung immer auch ein Gehen auf dem Wasser, ein Glaubensweg, ein Festhalten an unsichtbaren Dingen, ein Herbeirufen von unsichtbaren Dingen, ein Ergreifen von unsichtbaren. Aber ich kann euch eins sagen, es ist so schwer, das Unsichtbare zu ergreifen, wenn du nicht sein Wort hast dafür. In 2. Petrus 1, Vers 10 haben wir Folgendes gelesen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr. Befleißigt euch. Seht ihr, da ist ein Appell enthalten in einem Wort wie diesem. Wir sollen uns bemühen, wir sollen eifrig sein, wir sollen allen Eifer daran setzen, dies zu tun. Befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Nun, hier geht es nicht um die Errettung im ganz grundlegenden Sinne. Die haben wir festgemacht, an der halten wir fest, die kann uns niemand nehmen. Amen. Wo es auch hier ab und zu nicht schaden kann, sich die Dinge zu vergegenwärtigen und sich neu zu vergewissern, das ist wirklich mein Stand in Christus. Aber der Apostel redet hier von der Berufung, die du auf deinem Leben hast, die noch nicht sichtbar ist, die noch nicht entschieden ist in dem Sinne, für die du keine Garantie hast im Sichtbaren, dass sie tatsächlich zustande kommt. Und von der Gott trotzdem erwartet, dass du ihr nachjagst, ihr nacheiferst und sie schließlich ergreifst. Es hat einen Grund, warum du auf dieser Erde lebst. Das ist kein Zufall, eine Laune der Natur oder von mir aus auch eine Laune Gottes, dass du hier bist, sondern Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und das ist etwas, wie der Apostel Petrus hier sagt, das Wissen darum und dass wir uns mit diesem beschäftigen, wird uns vor dem Straucheln bewahren. Denn er sagt, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Suchst du einen Weg, eine Garantie, wie du niemals strauchen wirst, dass du niemals vom Weg Gottes abkommen wirst. Wenn es dir so geht wie mir und wie wahrscheinlich den meisten anderen Christen, dann hast du manchmal so Anflüge von Zweifel, dann hast du manchmal solche Gedanken, die dich plagen, wo der Feind dir versucht einzureden, pass auf, es könnte sein, dass du irgendwann wieder abfällst. Wenn du aber deiner Berufung nachjagst, wenn du deine Berufung festmachst und deine Erwählung, dann kannst du solche Gedanken getrost in den Wind schlagen. Dann kannst du getrost sagen, Teufel, vergiss es doch einfach. Ich habe meine Berufung erkannt. Ich weiß, wozu ich da bin. Ich weiß, wozu Gott mich gesetzt hat. Und solange ich dem nachjage, wirst du auch nicht einen Zeh, nicht einen Finger in meine Tür stecken können, um Raum zu finden in meinem Leben. Aber wenn wir diese Dinge fahren lassen oder uns gar nicht erst dafür interessieren, einfach so daherleben, driften. Im Englischen gibt es dieses schöne Wort Drifter. Ein Drifter ist so eine Art Landstreicher, aber es ist nicht nur ein Landstreicher, sondern eben jemand, der durchs Leben treibt, der einfach in den Tag hinein lebt. Und so sollen wir nicht sein als Christen. Aber wenn du so bist oder wenn das für dich eine Versuchung ist, dann pass auf, denn dann öffnest du dem Feind Tür und Tor, um in deinem Leben Versuchungen und Anfechtungen zu bringen, die du ansonsten nicht hättest. Es gibt so einen Spruch im Volksmund, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und ich kann dir nur bestätigen, dieses Wort ist wahr. Das ist nicht einfach so, ja, irgendjemand hat es mal gesagt, sondern das ist wahr. Müßiggang, das heißt, zu viel freie Zeit, mit der man nichts Sinnvolles anfängt, freie Zeit ist ja gut, zu viel freie Zeit, mit der man nichts Sinnvolles anfängt, keinen Auftrag, keine Aufgabe im Leben zu haben, nicht zu wissen, wozu man da ist, einfach in den Tag hinein zu leben, das ist aller Laster Anfang. Das heißt, da können die Laster scharenweise bei dir landen. Deswegen lasst uns auch heute wieder darüber sprechen, wie wir in unsere Berufung hineinkommen können. Die nächste Frage, die ich euch stellen möchte, euch und uns, wie erkennt man seine Berufung? Wie erkennt man seine Berufung? Wir haben jetzt zweimal über den Preis, die Kosten der Berufung im weiteren Sinne gesprochen, haben dort einige Antworten gefunden aus dem Wort Gottes, haben gesehen, Berufung kostet einen Preis. Und jetzt als nächsten Schritt, und bitte versteht, dass das ist nicht unbedingt der chronologische Ablauf, sondern das sind Fragen, die du dir vielleicht immer wieder einmal stellen musst. Du wirst dir immer wieder einmal die Frage stellen wollen und müssen wahrscheinlich auch, bin ich bereit, den Preis für meine Berufung zu bezahlen? Beziehungsweise auch, was ist eigentlich genau meine Berufung? Wie erkenne ich meine weitere Berufung? Du könntest vielleicht denken, Katharina und ich, wir haben es gut. Wir sind ja schon in unserer Berufung. Wir haben gut reden. Wir reden hier quasi vom grünen Tisch aus zu euch allen, die ihr noch nicht in eurer Berufung seid. Aber dem ist nicht so. Berufung ist immer etwas Stufenweises. Wir haben eine Stufe der Berufung erreicht, ja, aber genauso hast du eine Stufe deiner Berufung schon erreicht. Wichtig ist, dass wir nicht stehen bleiben darin. Wichtig ist, dass wir nicht auf einem Plateau ankommen, wo wir sagen, ja, da bin ich jetzt und da bleibe ich und Herr, wenn du denn kommst, dann holst du mich von da ab, gell? Also weißt du meine Adresse. Nische 95. Im Felsen, der da ist, Christus. Nein, sondern wir sollen vorwärts gehen in diesen Dingen. Und in einem gewissen Sinne sind Katharina und ich noch längst nicht da angekommen, wo wir beide glauben, dass unsere Berufung irgendwann einmal enden könnte, in Anführungszeichen. Und ich bin mir wahrscheinlich relativ sicher, wenn wir dann da sind, wo wir jetzt denken, dass es endet, dann fängt es für den Herrn erst dort an oder so. Also, und das ist auch gut so, weil was tust du denn, wenn du etwas erreicht hast, von dem du annehmen musst, dass es das Ende ist? Dann kannst du abtreten. Weißt du, warum so viele Menschen sterben relativ bald nach ihrer Pensionierung? Weil sie darauf hingelebt haben, pensioniert zu werden. Es ist nicht immer gleich, es gibt scheinbar auch solche Phasen, solche Zeiten, aber manchmal, schau mal die Todesanzeigen an in der Zeitung, wie häufig manchmal Leute sterben, von denen du aufgrund ihres Alters annehmen kannst, dass sie gerade pensioniert wurden. Woran liegt das? Sie haben keine Ziele über dieses Pensionsalter hinaus. Dabei könnte doch dann das Leben so richtig beginnen. Amen. Wie uns René und Hans-Jörg exemplarisch vormachen. Preis dem Herrn. Wie erkennt man seine Berufung? Lass uns hier ein paar Eckpunkte anschauen. Punkt 1, echte Berufung kommt von Gott. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, den wir nie vergessen dürfen in dem Ganzen. Weil manchmal hat man so diesen Fehler gemacht, ich nenne es einfach mal so, ich glaube wirklich, dass es ein Fehler ist, dass man den ganzen Bereich der Berufung als eine Art Selbstbedienungsladen oder Selbstverwirklichungsseminar dargestellt hat. Und das ist es in keiner Art und Weise. Gott hat nicht einen Selbstbedienungsladen mit Berufungen, wo jeder, der zu dieser Wahrheit hin erwacht ist, einfach reingehen kann und sagen kann, ah, das würde mir noch passen, das würde mir noch gut stehen oder das ist gerade Mode. Deswegen ist es auch nicht unbedingt die beste Lösung, wenn du einen Gabentest machst. Gabentests können unter Umständen gut sein und eine generelle Tendenz angeben, aber häufig passiert es in Gemeinden und Bewegungen, und das wurde zeitweise flächendeckend gemacht mit den Leuten, Gabentests, wo du dann herausschälen konntest, zu welchem Amt des fünffältigen Dienstes du berufen bist. Aber tut mir wirklich leid, aufrichtig, wäre ja vielleicht schön, wenn es so funktionieren würde, aber es funktioniert nicht so. Das Problem dabei ist auch, wenn du dann einmal gesehen hast, dass du vielleicht vom Typ her, rein von deinem Naturell her, wie du geprägt bist, wie du gemacht bist, wie du gebaut bist, ein Apostel sein könntest, dann magst du womöglich darauf pochen, dass man dich schnell als Apostel anerkennt und womöglich einsetzt. Und das ist völlig falsch. Das ist total der verkehrte Weg. Genauso wie wenn du im Internet einen Intelligenztest machst und herausfindest, dass du einen IQ von 140 hast. Entschuldigung, aber hast du davon irgendetwas? Ändert das irgendetwas an deinem Leben? Außer, dass du vielleicht noch ein bisschen stolzer und eingebildeter wirst? Mit einem IQ von 140 hast du deswegen noch keinen neuen Job? Hast noch nicht mehr Geld verdient? Bist kein Jota glücklicher als vorher? Und ähnlich ist es auch mit solchen Gabentests, wenn du sie machst. Deswegen, lasst uns zurückkommen zu dem wirklich Wesentlichen, nämlich echte Berufung kommt von Gott. Er ist die Quelle, er weiß um deine Berufung und er ist auch darauf bedacht, dass deine Berufung zustande kommt. Johannes 3, Vers 27 ist eine wunderschöne Stelle in diesem Zusammenhang. Johannes 3, Vers 27. Johannes, der Täufer, antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Johannes der Täufer wurde hier darauf aufmerksam gemacht, dass Jesus inzwischen mehr Jünger machte als er. Ja, dass sogar mehr Leute in seinem Dienst getauft wurden als bei ihm. Jetzt überleg dir oder stell dir vor, was das für Johannes, den Täufer, hieß. Er war der Täufer und jetzt kam einer, der mehr taufte als er. Da könnte man ein bisschen nervös werden. Nicht so aber Johannes. Denn er wusste, ich bin hier weder der Täufer, man hat ihn so genannt, noch bin ich sonst irgendetwas, ich bin auch nicht Elia oder irgendwas, sondern ich bin jemand, der gesandt ist, den Weg des Herrn zu bereiten. Ich bin nicht würdig, die Schuhriemen dessen zu lösen, der nach mir kommt. Diese Dinge hat er gesagt. Und beachte diese Worte hier. Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Mit anderen Worten, Johannes wusste ganz klar und deutlich, Jesus konnte diese Dinge nur tun. Die Leute liefen ihm nur deswegen zu und ließen sich von ihm taufen und kamen in seine Nachfolge, weil er das vom Himmel empfangen hatte. Nun, Pastor Manfred, aber das würde ja bedeuten, dass alles, was im Reich Gottes in diesem Sinne erfolgreich ist, unter diese Kategorie fällt. Nein, sondern ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, denn Johannes redet hier natürlich selbstverständlich von göttlichen Dingen, vom Plan Gottes. Du könntest es auch so lesen: Ein Mensch kann nichts Wahrhaftiges von Gott empfangen, nicht ein einziges, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Das bedeutet nicht, dass du menschlich nicht einen großen Aufruhr machen könntest oder eine Bewegung in Gang bringen könntest und so weiter. Das bedeutet es nicht. Das kannst du sehr wohl tun. Aber es wird keinen Bestand haben, entweder, oder keine echte geistliche Frucht hervorbringen. Und das ist ja eigentlich das Endkriterium jeglicher Berufung, nicht wahr? Das Endkriterium jeglicher Berufung ist, kommt daraus geistliche Frucht hervor oder nicht? Ist es nur Schaumschlägerei? Ich meine, es gibt so etwas wie geistliche Schaumschlägerei. Das gibt es. Und das ist hier natürlich nicht gemeint, sondern die Leute wussten ja, dieser Jesus, der da angefangen hat zu dienen und zu wirken, in einem ähnlichen Sinne wie Johannes der Täufer, dieselben Dinge predigt, kehrt um, denn das Königreich Gottes ist nahe gekommen, Menschen taufte, beziehungsweise seine Jünger taten das, der ist von Gott gesetzt und treibt das Werk Gottes voran. Johannes wusste, ein Mensch kann nichts empfangen, nichts echt Geistliches, nicht ein einziges, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Und das ist etwas, das wir uns sehr gut merken können, auch für unser Leben. Egal, was deine Berufung sein mag, wenn sie dir von Gott zugedacht ist, dann wirst du sie empfangen können. Dann wirst du sie empfangen können, egal was es ist. Sei es, dass du tatsächlich ein Apostel, ein Prophet, ein Evangelist, ein Pastor, ein Lehrer bist oder zum Dienst der Hilfeleistung in irgendeinem Feld berufen bist, wenn es dir vom Himmel gegeben ist, darin im Geist Gottes zu wirken, dann kann dir das niemand nehmen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch eine Einschränkung, die da nämlich besagt, du kannst dir nichts nehmen im Sinne eines geistlichen Amtes oder einer Berufung, das dir nicht vom Himmel gegeben wurde. Oh, Halleluja. Das ist eigentlich sehr entspannend. Vielleicht schreckst du im ersten Moment zusammen und denkst, vielleicht bin ich ja schon daran, irgendwie mir Dinge anzueignen oder Dinge zu wollen, die mir gar nicht zugedacht sind. Da mach dir keine Gedanken drüber, es wird dir nicht gelingen. Und du wirst es irgendwann merken und dich vom Herrn in eine andere Richtung führen lassen. Das ist auch nicht schlimm. Wir gehen alle manchmal ein bisschen in die Irre und denken oder haben Vorstellungen, die weit über das hinausgehen, wozu wir vielleicht tatsächlich berufen sind. Obwohl ich glaube, dass üblicherweise eher das Umgekehrte der Fall ist, nämlich dass wir tief stapeln. Ich glaube, wir hier in der Schweiz oder überhaupt in unseren Breitengraden, wir haben eher das umgekehrte Problem als die Amerikaner. Die Amerikaner haben eher das Problem, ein bisschen hoch zu stapeln. Ich sage es einfach mal so. In allem Respekt, ihr wisst, wie ich es meine, wir sind große Liebhaber von Amerika, aber da triffst du nicht selten Leute, die eben einen Intergalactic Ministry für sich beanspruchen und sich für geistlicher halten als Kenneth Hagin und denken, dass sie mal wieder eine Reise in den Himmel brauchen und dass sie Engel sehen und lauter solches Zeug. Und deswegen auch für sich einen Dienst beanspruchen, den sie nicht haben. Aber wir hier, wir neigen eher zum Gegenteil. Wir stapeln tief, wir stellen unser Licht unter den Scheffel. Komm, mach nicht so viel Aufhebens um mich. Ich bin doch nichts. Ich bin doch nicht würdig. Könnte denn der Herr mich überhaupt gebrauchen? Was sollte denn der Herr mit einer solchen Kirchenmaus wie mir anfangen wollen? Und wundern uns dann, wenn nichts zustande kommt. Durch unser Leben und aus unserem Leben. Du kannst deine Berufung sehr wohl verhindern. Das muss man auch immer wieder mal nebenbei erwähnen. Das alles ist keine Garantie dafür, dass wir in unsere Berufung hineinkommen. Es sind aktive Schritte notwendig. Hebräer 5, Vers 4 geht in eine ähnliche Richtung. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. Niemand, der hohe Priester werden will im Zusammenhang, nimmt sich selbst diese Ehre, sondern er wird von Gott dazu berufen. Niemand, der irgendein Amt hat, eine Position hat, einen Dienst hat im Leib Christi, nimmt sich diese Ehre selbst. Seht ihr, das ist nicht, wir besuchen ein Geschäftsgründungsseminar im geistlichen Sinne und jetzt gründen wir einen Ministry. Niemand nimmt sich selbst die Ehre. Deswegen lasst uns bescheiden bleiben, lasst uns demütig bleiben. Lasst uns dort anfangen, wo Elisa angefangen hat im Dienst von Elia, nämlich beim Dienen. Du könntest sagen, Schritt Nummer eins, wie erkennt man seine Berufung? Geh die kleinen Schritte. Bleibe dabei, Gott ist meine Quelle, Gott ist der, der mich beruft, Gott ist der, der mich zu Ehren bringen wird und er wird mir die nächsten Schritte zeigen, die in meine Berufung führen, Schritt für Schritt. Und eins kannst du sicher sein, es werden kleine Schritte sein. Ich kenne niemanden, der über Nacht groß geworden wäre, der über Nacht einen großen anerkannten Dienst bekommen hätte und das heute noch wäre, der nicht kleine Schritte gegangen ist. Wie Kenneth Copeland manchmal erzählt, da kam einmal jemand zu ihm und sagte ihm, oh Bruder Copeland, dein Dienst ist auch über Nacht weltweit und berühmt geworden, nicht wahr? Und Bruder Copeland sagte, ja, es war die längste Nacht meines Lebens. Und es ist so etwas Tröstliches darin, dass Gott um diese Dinge weiß, versteht ihr? Römer 9, Vers 11. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Hier erfahren wir auch eine ganz wichtige Wahrheit im Zusammenhang mit Berufung, nämlich alles, was in Bezug auf deine Berufung geschieht und geschehen kann in deinem Leben, geschieht nicht aufgrund deiner Werke. Du kannst keine Werke tun, um dich noch besser zu qualifizieren für eine bestimmte Berufung, sondern diese Berufung ist festgelegt. Werke können höchstens im Sinne von Bewährung verstanden werden, aber nicht im Sinne von sich etwas verdienen. Die Rede ist hier von Jakob und Esau, den beiden Zwillingen, die fast gleichzeitig aus dem Mutterleib kamen. Der eine war noch ein bisschen schneller als der andere, aber der andere hielt die Ferse des Ersten und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Und obwohl Jakob nicht der Erstgeborene war, erwählte Gott ihn und hatte ihn schon erwählt vor Mutterleib, von Geburt an, könnte man sagen. Und beachte diese Worte, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe. Freie Auswahl und von Gott gefasster Vorsatz. Mit anderen Worten, er wählt, wie er will. Ja, Pastor Manfred, und wo bleibe ich da mit meinem freien Willen? Wo bleibe ich mit meinen Wünschen? Wo bleibe ich mit meinen Hoffnungen? Glaube, dass Gott dich liebt. Glaube, dass Gott gerecht ist. Glaube, dass bei ihm kein Ansehen der Person ist im Sinne von Leistung oder von Dienst. Glaube, dass er einen guten Plan speziell für dich, maßgeschneidert für dich hat und du wirst niemals in die Falle hineintappen, wo du Gott hinterfragst in seiner Gerechtigkeit und in seiner Auswahl. Du brauchst niemals neidisch sein darauf, dass Gott jemand anderen erwählt hat zu einem bestimmten Dienst, solange du weißt, dass er auch dich erwählt hat zu einem Dienst, zu einer Berufung, die maßgeschneidert ist für dich. Sobald du aber anfängst zu zweifeln an deiner eigenen Berufung und an der Güte Gottes in deinem Leben, dir gegenüber, oh, da machst du Tür und Tor auf für Neid und Hader und Zank. Und sabotierst damit die weiteren Schritte in Richtung deiner Berufung. Denn das ist ein Hindernis, eine Barriere, die du dem Herrn setzen kannst, indem du neidisch bist auf andere, indem du mit dem Finger zeigst auf andere, indem du Gott hinterfragst in seiner freien Auswahl. Herr, wie konntest du den und den berufen? Und Hand aufs Herz, wir neigen alle manchmal dazu, solche Dinge zu sagen, zu tun. Oder könntest du von dir sagen, dass du in jedem Falle, wenn du dich ein bisschen auskennst im Leib Christi oder was so läuft in der charismatischen Szene, könntest du sagen, dass du in jedem Fall verstehst, warum Gott jemanden berufen hat? Rein menschlich? Ich muss dir sagen, nein, ich verstehe es nicht. Da gibt es manche Leute, die hätte ich nicht berufen. Aber ich bin nicht Gott. Amen, sei froh, dass ich nicht Gott bin. Ich würde wahrscheinlich nach den Kriterien, die ich an andere ansetze, würde ich mich auch nicht qualifizieren. Andere zeigen mit dem Finger auf mich und fragen sich, wie konnte Gott so einen berufen? Was hat der denn hier zu suchen im Reich Gottes? Er macht das Ganze ja nur kompliziert. Ich bin überzeugt, dass es solche Leute gibt. Und deswegen ist es so von so immenser Bedeutung, dass wir für uns in Gott ruhen. Auch was unsere Berufung angeht. Du tastest die Berufung anderer nicht an, dann wird auch deine nicht angetastet. Römer 11, Vers 29, ein Vers, den wir auch schon angeschaut haben. Ich habe euch gesagt, wir werden manche von diesen Versen immer wieder sehen. Römer 11, 29, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Unbereubar. Er bereut sie nicht im Leben von anderen und er bereut sie nicht in deinem Leben. Die Berufung, die du hast, ist individuell auf dich zugeschnitten und Gott bereut sie nicht. Er bereut sie jetzt nicht, er wird sie auch in 10, 20 Jahren nicht bereuen. Er bereut sie auch nicht, wenn du dich dagegen verweigerst. Manche hadern mit Gott in Bezug auf ihre Berufung über Jahre und Jahrzehnte. Immer wieder hört man Geschichten, Kenneth Hagin berichtet zum Teil in seinen Büchern von Leuten, die nach 40, 50 Jahren des Lebens mit dem Herrn auf einmal zusammenbrechen und merken, ich wäre eigentlich berufen gewesen, in die Mission zu gehen. Gott nimmt seine Berufung nicht von dir weg, nur weil du dich eine Zeit lang weigerst. Aber es ist natürlich wichtig, zu Zeiten einzusteigen in den Zug. Es ist wichtig, den richtigen Augenblick zu erwischen und ihn nicht zu verpassen. Genauso wie es wichtig war, den richtigen Tag und Zeitpunkt für deine Bekehrung zu erwischen. Auch da gibt es Zeiten und Zeitpunkte. Ich kann mich erinnern, als ich mich bekehrt habe im Dezember 1984, ich wusste genau, das war meine letzte Chance. Woher weißt du das so genau, Pastor Manfred? Der Herr hat es mir vorher gesagt. Noch bevor ich gläubig war, stellst dir vor, wusste ich durch den Geist Gottes, dass der Herr nicht noch einmal kommen würde. Er war mehrfach schon gekommen, hatte mir das Angebot gemacht, mit ihm zu leben. Oh, bin ich froh, dass ich diese letzte Chance wahrgenommen habe. Und manchmal gibt es solche Zeitpunkte auch in Bezug auf die Berufung. Nicht, dass das Angebot definitiv verfällt, Gott liebt dich, aber es gibt auch einen Zeitpunkt, von dem an du deine Berufung nicht mehr voll wirst ausfüllen können. Aus Zeitgründen, aus Altersgründen, weil du bestimmte Dinge nicht mehr lernen kannst in der Zeit, die dir noch bleibt. Diese Dinge sind an Zeitfenster gebunden. Deswegen, je jünger du beginnst, desto besser. Je weniger Ehrenrunden du drehst und Umwege du gehst, desto besser. Ein paar Ehrenrunden erlaubt der Herr jedem. Und ein paar Umwege erlaubt er jedem. Aber du kannst auch dein Leben lang Umwege gehen und Ehrenrunden drehen. Nur, wenn du dein Leben lang Ehrenrunden drehst, dann sind es irgendwann keine Ehrenrunden mehr, sondern Schandrunden. Amen. Was bedeutet es, eine Ehrenrunde zu drehen? Du hast einen Sieg errungen, dann drehst du eine Ehrenrunde. Albrecht-Übersetzung von Römer 11, 29, denn Gott nimmt seine Gnadengaben und Berufung nicht zurück. Wie erkennt man seine Berufung? Punkt 2. Durch Gebet und Offenbarung. Amen. Gebet, Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Offenbarung hat einen sehr wichtigen Platz in diesem ganzen Prozess. Das heißt, du kannst damit rechnen, du darfst damit rechnen, dass es Situationen geben wird, wo der Geist Gottes so klar und deutlich und beinahe hörbar in dein Leben hineinspricht, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Es gibt bestimmte Erfahrungen in meinem Glaubensleben, die kann mir niemand nehmen. Warum? Weil ich weiß, der Herr hat es mir geoffenbart. Das sind so diese Ereignisse, von denen wir, auch Katharina, manchmal immer wieder erzählen. Vielleicht mögt ihr sie schon nicht mehr hören. Wie Pastor Manfred damals im Herbst 1993 in einem Café in Jerusalem saß. Eigentlich da war, um zu fotografieren, um seine Diplomarbeit zu machen als Fotograf. Und der Herr anfing zu ihm zu reden, wenn du deine Kamera an den Nagel hängst, dann wirst du das große Bild sehen. Ich weiß das noch, wie wenn es gestern wäre. Warum? Weil der Geist Gottes es mir offenbart hat. Du bekommst so einen Einblick in eine andere Welt, könnte man sagen. Die nicht dauernd da ist, die nicht dauernd offen ist. Ich glaube, das würde niemand von uns aushalten. Es würde niemand von uns aushalten, dauernd mit weit geöffnetem geistlichen Blick durch die Welt zu gehen, jeden Dämon zu sehen, jeden Engel zu sehen, der irgendwo am Werk ist, jeden Menschen zu sehen, der wahrscheinlich in den nächsten 3 Tagen sterben wird oder irgendetwas. Und all diese Dinge würdest du sehen, wenn Gott es erlauben würde. Denn für den Herrn und vor ihm sind diese Dinge wie ein offenes Buch. Durch Gebet und Offenbarung, Jesaja 45, Vers 11. Und zwar nach der alten Elberfelder Übersetzung. Also alt, meine ich jetzt hier wirklich unrevidiert. Also Jesaja 45, 11. Nur bitte nach der unrevidierten Elberfelder. Da haben sie irgendwas so verändert nachher, dass es nicht mehr denselben Sinn ergibt. So spricht der Herr, der Heilige Israels und der es gebildet hat, über das Zukünftige fraget mich. Meine Kinder und das Werk meiner Hände lasset mir anbefohlen sein. Der Herr fordert uns hier auf, ihn bezüglich des Zukünftigen zu befragen. Ihm das Werk seiner Hände und seine Kinder anzubefehlen. Wer ist das? Das bist du, das bin ich. Unsere Zukunft, unser Leben stehen in seiner Hand. Halleluja, wir sollen es ihm anbefehlen, wir sollen ihn befragen über das Zukünftige. Wann hast du den Herrn das letzte Mal befragt über deine Zukunft? Wann hast du ihn das letzte Mal befragt über deine Berufung? Denn das ist hier enthalten. Deine Berufung ist etwas Zukünftiges, wenn wir von der Fülle der Berufung reden. Statt dass du rätselst, statt dass du Gabentests machst, statt dass du versuchst und Versuch und Irrtum praktizierst, frag doch ihn. Herr, wozu bin ich berufen? Und das ist nicht ein Gebet, das der Herr sofort beantwortet oder du im nächsten Augenblick die Gewissheit hast. Übrigens, gestern in der stillen Zeit habe ich den Herrn gefragt, Herr, was ist meine Berufung? Und ich hörte glasklar die Stimme des Geistes. Er hat gesagt, du bist ein Apostel. Ich will nicht bestreiten, dass das in seltenen Fällen vorkommen mag. Nur wirst du dann wahrscheinlich ein bisschen anders reden als ich gerade. Das ist nicht etwas casual, etwas Alltägliches, etwas, das so nebenbei passiert. So, übrigens, gestern hat der mir noch meine Berufung mitgeteilt. Sondern das ist wahrscheinlich in vielen Fällen etwas, worum du ringst. Worum du ringen musst. Wo du im Gebet dranbleiben musst, wo du den Herrn belagern musst, wo du ihm immer wieder sagen willst, musst, Herr, was ist denn jetzt eigentlich meine Berufung? Offenbare es mir, Herr. Warum ist das so? Weil der Herr wissen möchte, ob du es wirklich wissen möchtest. Auch die weltliche, die menschliche Berufswahl ist nicht etwas, das du locker hocker nach dem Mittagessen entscheidest, sondern du ringst darum. Manche Menschen ringen jahrelang darum, den richtigen weltlichen Beruf zu finden, weil vieles davon abhängt. Und der Teufel möchte nicht nur übrigens, dass du nicht in deine geistliche Berufung hineinkommst, der Teufel möchte auch nicht, dass du in deine menschliche Berufung hineinkommst. Du wirst gefährlich sein für ihn, wenn du in dem bist, wo Gott dich haben möchte. Viel gefährlicher als jemand, der so dahin dümpelt. Weißt du, mal schauen, ich lasse mich denen aussteuern. Das ist für den Teufel absolut ungefährlich. Ich sage dir, er sitzt da mit verschränkten Armen und nickt genüsslich mit dem Kopf, wenn er so etwas hört. Denn für dein Auskommen im Leben ist es wichtig, dass du auch menschlich in deine Berufung hineinkommst. Deswegen befrage den Herrn über das Zukünftige. Und das ist übrigens auch eine Aufforderung an uns alle, füreinander zu beten. Ein wichtiger Teil von dem Ganzen ist, dass wir füreinander auch beten. Epheser 1, Vers 18 nach der Schlachterübersetzung: Er gebe euch erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Erleuchtete Augen eures Verständnisses. Andere Übersetzungen lesen eures Herzens. Ich meine, es muss eigentlich eures Verständnisses heißen. Denn dein Herz ist bereits erleuchtet mit deiner neuen Geburt. Was Erleuchtung braucht nach deiner neuen Geburt, ist dein Verstand, nicht dein Herz. Und das gilt auch in Bezug auf deine Berufung. Dein Verstand muss mehr und mehr erfassen und offenbart bekommen, was deine Berufung ist, die Hoffnung deiner Berufung. Natürlich kann man einen Vers wie diesen auch ganz allgemein in Bezug auf die christliche Hoffnung verstehen, aber man kann ihn auch spezifisch verstehen in Bezug auf die persönliche Berufung. Er gebe euch erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Das ist mein Gebet für euch. Das ist mein Gebet für euch, dass ihr erleuchtete Augen eures Verständnisses bekommt, um die Hoffnung eurer Berufung ganz oder mehr zu erfassen. Und dann wirst du solche Erlebnisse haben, wo du sagen kannst, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Und das kann mir niemand nehmen. Ich weiß, dass ich berufen bin zu predigen. Ich weiß, das kann mir niemand nehmen. Warum? Weil es der Herr mir offenbart hat. Und selbst wenn das der Teufel manchmal versucht, in Frage zu stellen, ich frage mich dann immer, ja, was könnte ich denn sonst tun? Weißt du was, da fällt mir nichts ein. Es fällt mir nichts ein. Ich bin an einem Punkt angekommen in meinem Leben, ich wüsste nicht, was ich sonst tun sollte. Ja, ist das nicht traurig, Pastor Manfred? Du könntest doch zurückgehen und könntest doch wieder fotografieren und könntest doch wieder dies oder das machen. Nein. Ich könnte es nicht mehr. Philemon 1, die Verse 4 bis 6. Philemon 1, wann hast du zum letzten Mal den Philemon-Brief gelesen? Da gibt es ein paar sehr wichtige Verse drin. Zum Beispiel die Verse 4 bis 6. Ich danke meinem Gott. Paulus ist wieder mal am Beten. Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast. Diese Anfangssätze von Paulus in seinen Gebeten gleichen sich manchmal fast aufs Haar. Etwas Ähnliches betet er auch für die Epheser, für die Philipper. Paulus wusste, was er beten wollte. Er wusste, welche Dinge wichtig sind, dass die Leute sie erkennen sollten. Aber jetzt kommt etwas Spezielles. Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Wir haben hier eigentlich eine Art Drei-Schritte-Programm, das wir beachten können und beachten sollen, wenn wir unsere Berufung erkennen wollen. Wenn wir unsere Berufung verstehen wollen. Nämlich erstens, wir müssen beten. Für uns muss oder sollte gebetet werden. Das heißt, wir sollten in einer Gemeinschaft von Gläubigen sein, wo gebetet wird. Und zwar nicht nur für irgendwelche Dinge irgendwo am Ende der Welt, sondern konkret für dich, für mich, für unsere Familien, für unsere Ehen, für unsere Gemeinde, für unsere Stadt. Du solltest zu einer solchen Gemeinschaft von Gläubigen gehören. Du kannst nicht einfordern, dass für dich gebetet wird. Zumindest nicht andauernd. Also wenn du nächsten Sonntag kommst und fragst, Hände am Donnerstag, am Mittwoch für mich betet, dann frage ich, ja, hast du ein Anliegen deponiert? Nein, aber ihr betet, solltet doch immer für mich beten. Du kannst das nicht einfordern. Aber du kannst dich in eine Umgebung begeben, wo du dir relativ sicher sein kannst, es wird von Zeit zu Zeit für mich gebetet. Und wenn ich ein Anliegen einreiche, dann wird sogar ganz sicher gebetet. Und das ist bei uns so. Du kannst jederzeit für den Mittwoch, kannst du ein Gebetsanliegen einreichen. Das passiert noch viel zu wenig. Aber ich möchte es mal wieder sagen an dieser Stelle. Du kannst ein Gebetsanliegen einreichen und das wird behandelt. Dafür bürge ich. Dieses Anliegen wird behandelt, wenn du möchtest, auch diskret oder nicht namentlich. Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde. Nicht nur dein eigener Glaube, nicht nur dein Glaube in der stillen Kammer, sondern Gemeinschaft des Glaubens. Was ist das? Gemeinschaft des Glaubens kannst du nicht alleine haben. Warum? Was hat das mit Berufung zu tun, Pastor Manfred? Wenn du jemals in deine Berufung hineinkommen möchtest, wenn du erkennen möchtest, was deine Berufung ist, dann wird es eine Konstante geben. Diese Berufung wird dazu da sein, anderen zu dienen. Deswegen ist das ein Punkt, den du von Anfang an beachten musst. Du kannst dich nicht einfach sagen, okay, die nächsten 10 Jahre ziehe ich mich zurück. Ich gehe in die Wüste, so wie Paulus in die Wüste ging, als er von Damaskus wegging, bevor er dann nach Jerusalem zurückkam. Dort werde ich den Herrn hören. Und wenn ich aus dieser Wüste zurückkomme, dann weiß ich genau, wozu ich berufen bin. Und dann warte Leib Christi. das klingt immer sehr pointiert, wisst ihr, aber manche Leute denken so. Und manche Leute handeln so. Und wenn du dann mancher Leute Berufungsgeschichte hörst und liest, dann denkst du, ach, so hat das angefangen. Und du würdest wünschen, wärest du doch bitte in Gemeinschaft geblieben. Dann wärst du gar nicht auf eine solche Idee gekommen. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Mohammed seine Offenbarungen durch den Engel Gabriel in einer Höhle in der Einsiedelei empfangen hat irgendwo. Wir Menschen sind nicht dazu gedacht und nicht dazu gemacht, unseren Weg alleine zu gehen. Amen. Als lonesome Cowboys irgendwo. Aber wir sind so geistlich wie sonst niemand um uns herum. Sondern wir sollten Gemeinschaft des Glaubens pflegen. Und in dieser Gemeinschaft des Glaubens werden manche Dinge klar werden und deutlich werden, wie sie nur in dieser Gemeinschaft des Glaubens deutlich werden können. Zum Beispiel predigen. Nehmen wir an, du hast die Berufung zu predigen. Ja, dann wirst du irgendwelchen Leuten predigen, nicht wahr? Du wirst nicht von vornherein einen Dienst übers Radio, Internet oder Fernsehen haben, wo du nur sehr indirekt mit Leuten zu tun hast. Das Internet hat ja so vieles möglich gemacht, was eigentlich nicht gut ist, wisst ihr das? Im Internet kann heute jeder, du kannst ein kleines Wohnzimmerstudio machen und dort Predigten aufnehmen, die du dann ins Internet stellst. Ohne dass dir auch nur eine einzige Person nachfolgt. Ohne dass auch nur ein einziges Gemeindemitglied sich zu dir zählt, ohne dass du auch nur einen einzigen Jünger hättest, kannst du das tun. Das ganze Ding groß aufziehen und so tun, wenn du einen riesigen, bekannten Dienst hast. Ist das gut? Nein. Nun, es wird auch keinen Bestand haben. Aber solche Leute betrügen sich selbst und es sind auch die natürlich betrogen, die dann solche Dinge hören und sich womöglich anstecken lassen von dem, was dann da im Wohnzimmer gepredigt wurde. Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Wenn du dich auseinandersetzt mit anderen Gläubigen, dann wird etwas in dir verändert werden. Dann wirst du anfangen, mit der Zeit auch einen Blick in dich selbst hinein zu tun. Und wirst anfangen zu sehen, was der Herr in dich hineingelegt hat, nicht nur zu deinem Nutzen, sondern zum Nutzen anderer. Wenn du mit den Problemen konfrontiert bist, die die Leute an dich herantragen, weil du in Gemeinschaft des Glaubens bist, vielleicht fängst du dich dann an zu fragen, Herr, hast du in mich eine Antwort hineingelegt auf dieses Problem? Bin ich jemand, der eine Antwort hat, eine geistliche, für dies oder das? Für diese oder jene Not, ist in mir im Hinblick auf Christus etwas Gutes, das anderen nützen kann? Und wenn du so fragst, dann wirst du in dem, was du dann erkennst, Stück für Stück auch deine Berufung erkennen. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich irgendwann angefangen habe, einen Mangel wahrzunehmen an biblisch fundierter, guter, gesunder Lehre. Das war so, ich könnte sagen, eine Art Dauerbelastung. Fast egal, wo ich hinkam, es schien mir, wie wenn einmal mehr nicht wirklich aus der Bibel gepredigt wurde. Vielleicht habe ich das manchmal auch ein bisschen übertrieben wahrgenommen, weil das in mir gerade am Wirken war. Warum? Weil der Herr mir etwas zeigen wollte. Weil er mir zeigen wollte, siehst du, in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, mit dem Leib Christi, mit den Leuten um dich herum, mit den Mitgeschwistern, zeige ich dir gerade, wo die Not eigentlich ist. Und dann kamen auch Worte, zum Beispiel gab es einen bestimmten Propheten damals in Berlin, der über mich gesagt hat, du bist jemand, der immer sagt, wir müssen doch wissen, was das Wort wirklich sagt. Und das korrespondiert dann mit dem, was in mir selber schon am Wirken ist. Und so erkenne ich Stück für Stück, aha, da könnte meine Berufung liegen. Und es kristallisiert sich immer mehr heraus. Aber wenn du jemand bist, der sich verweigert, wenn du jemand bist, der sagt, nein, ich bin nicht bereit, anderen zu dienen, mir muss erst mal selbst gedient werden, man muss sich erst einmal um mich kümmern, dann wird dieser Prozess nicht stattfinden. Dann wirst du nicht in diesem Sinne in dich hineinschauen und den Herrn fragen, Herr, hast du etwas in mir deponiert, in meinem Geist, in meiner Beschaffenheit, in meiner Berufung, das anderen nützlich sein könnte? Manchmal scheint das sehr menschlich zu sein. Wir fragen uns dann manchmal, ja, aber erspinne ich mir das nicht einfach selbst? Bin ich nicht jemand, der einfach gerne das Wort führen möchte? Ja, weil es auch deinem natürlichen Naturell entspricht, natürlich. Der Herr beruft dich ja nicht zu etwas, das du von Grund auf nicht kannst und zu dem du nicht fähig bist. Und wenn er es tut, dann befähigt er dich entlang des Weges. Dann wirst du diese Befähigung, diese Werkzeuge bekommen, die du dazu brauchst. Das ist so ein Ammenmärchen, das man immer wieder einmal aufdecken muss, nämlich, dass der Herr angeblich die Leute immer gerade zu dem beruft, was sie selber ganz sicher nicht machen würden und nicht machen wollen. Das ist nicht so. Sondern dieser ganze Prozess, ich wusste stets, oh Herr, wenn du mich dafür gebrauchen möchtest, wäre ich froh. Das würde mir entgegenkommen, Herr. So, wenn ich eine Berufung habe, Herr, und es ist die, die ich gerade selber am Sehen bin, dann sage ich gerne ja. Oder anders gesagt, Herr, wenn du einen Prediger brauchst, wenn du einen Lehrer brauchst, gerne. Hier bin ich, sende mich. Punkt 3. Eigenes Erkennen und Bestätigung durch andere. Wir sind schon mitten in diesem Thema eigentlich drin. Ich möchte euch noch ein, zwei Schriftstellen zeigen, wo das sehr deutlich wird, anhand von Beispielen. Eigenes Erkennen und Bestätigung durch andere. Mit anderen Worten, die Berufung zu erkennen und zu verstehen, läuft über eine gewisse Strecke auch auf der rein menschlichen, natürlichen Ebene ab. Du merkst, was du gerne tust, du lernst dich selber besser kennen, aber es ist nicht allein das, sondern andere bestätigen es. Andere sagen zu dir, du hast doch da eine Gabe. Oder könnte das nicht deine Berufung sein? Möchtest du nicht in diese oder jene Richtung weitergehen? Diese beiden Faktoren müssen zusammenkommen. Apostelgeschichte 7, Vers 23 bis 24. Hier lesen wir von jemandem, der zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach wusste. Nämlich Mose. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, wer ist gerade so um die 40? Ich bin schon ein paar Jahre älter, aber okay, sind ein paar da. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israel, zu sehen. Und als er einen Unrecht leiden sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Wir lesen hier von der Berufung Mose. Wie fand die statt oder womit begann sie? Was erkannte er? Es heißt hier, und das ist die Verteidigungsrede von Stephanus vor dem Sanhedrin, bevor er dann gesteinigt wurde, es kam in seinem Herzen auf. Das heißt, als er 40 war oder so um die 40, merkte er, hey, ich bin, wahrscheinlich hat er es irgendwo erfahren oder ich weiß nicht genau, wie das lief, ich bin ein Israelit. Er erkannte, wo er eigentlich dazugehörte. Er erkannte seine Wurzeln und es kam in seinem Herzen auf, nach den anderen Israeliten zu sehen. Vielleicht hast du das auch schon festgestellt im natürlichen Bereich, dass dir bestimmte Leute, die deiner Nationalität oder gleicher Herkunft sind wie du, dass sie dir nie wirklich egal sind. Sie können dir nicht egal sein. Ja, oder Sportler, wo du selber mal aktiv warst, das kann dir nicht egal sein. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, jetzt ist auch durch die Medien gegangen, dass ein gewisser Peter Jaks gestorben ist. Peter Jaks hat einmal in Schaffhausen gewohnt. Ich kannte ihn, sein Vater war Trainer beim EHC Schaffhausen eine Zeit lang. So etwas geht mir nahe. Und so ging es auch Mose. Es kam in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Israeliten, zu sehen. Ganz natürlich. Du könntest nicht sagen, ja, da hat ihn jetzt der große Flash vom Himmel getroffen. Sondern das war in einem natürlichen Zusammenhang. Und leider hat er dann den falschen nächsten Schritt gemacht. Den falschen Schluss daraus gezogen. Er hat nämlich gedacht, aha, das heißt wohl, ich bin jetzt im natürlichen berufen, sie zu befreien, ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen. Und er ging hin und erschlug einen ihrer Unterdrücker. Und auch das ist etwas, das wir in Bezug auf unsere Berufung uns merken können. Wenn du menschlich erkennst, dass du eine bestimmte Berufung hast, versuch sie nicht menschlich umzusetzen. Biete dich nicht selbst an, erzwinge nichts. Denn, wie wir gelesen haben, ein Mensch kann nichts nehmen, es sei ihm denn vom Himmel gegeben. Ja, bedeutet das denn nicht, Pastor Manfred, dass es ihm vom Himmel gegeben war, diesen Ägypter zu erschlagen? Ganz sicher nicht. Sondern das ist es, was er sich selbst nahm. Was aber auch keine geistliche Auswirkung hatte, sondern eine negative Auswirkung für ihn. Er musste nämlich fliehen. Ein weiteres Beispiel, wo wir sehen, dass die Bestätigung durch Menschen dazukommen muss. Apostelgeschichte 6, die Verse 5 bis 6. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Die Apostel hatten beschlossen, wir brauchen Diakone, wir brauchen Mitarbeiter, die uns die viele praktische Arbeiten abnehmen. Sie stellten bestimmte Kriterien auf, aber sie gaben den Leuten, den Gläubigen selbst, den Auftrag, sucht solche Leute, findet solche Leute, die diesen Kriterien entsprechen. Sie sagt nicht, aber der und der muss denn dabei sein. Sondern sie schauten einfach mal zu, wen sie da zusammenbrachten. Und diese Leute stellten sie vor die Apostel. Und jeder Einzelne erfüllte die Kriterien und dann legten sie ihnen die Hände auf. Aber sie schlossen das auch nicht einfach kurz und sagten, ja, jetzt, wo wir die Freiheit haben, die einfach zu wählen, setzen wir sie auch gleich selber ein. Oder auch die Diakone machten diesen Fehler nicht. Sie spürten nicht einfach in sich die Berufung. Ja, ich glaube, nach diesen Kriterien, da würde ich auch noch durchgehen als Diakon, also fange ich doch einfach an. Essen austeilen an die Witwen. Sondern sie warteten, bis sie den Aposteln vorgestellt worden waren und diese ihnen die Hände aufgelegt haben. Mach keinen Frühstart, sondern warte, bis man dir entweder buchstäblich oder im übertragenen Sinn die Hände auflegt, indem man das bestätigt, was du empfangen hast vom Herrn. So wichtig. Und das sind manche dieser Punkte, die wir gehen können, gehen müssen, um unsere Berufung mehr und mehr zu erkennen. Wir werden noch weitere Punkte anschauen, aber das soll für heute genügen. Und ich möchte euch noch einmal ermutigen, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Halleluja. Amen.